Hallo und willkommen bei der Fredio, dem Chaos im Äther Ulms. Heute haben wir das Thema macOS 10 Hacks. Im Studio sind Maike.
Hallo.
Und ich bin Merx. Musikmäßig haben wir jede Menge nettes, freies Zeug gefunden aus der Demoszene, ausgesucht von Le Beau. Und ihr hört uns per Antenne, per Kabel, per, wo haben wir noch, digital,
DAB? Hast du gesagt?
Per DAB, dann im Stream und per Podcast, fast alles live, der Podcast leider nicht. Und kommt einfach in den Chat, könnt ihr ein bisschen mitdiskutieren. Unsere Homepage ist ulm.ccc.de/dev/radio, da findet ihr auch den Link zum Chat. Und was haben wir noch? Ihr könnt auch anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0731 9386299. Dann nehmen wir euch live drauf und ihr könnt ein bisschen mit uns diskutieren. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und gleich geht's los. Da sind wir wieder. Ihr seid gelandet bei Dev Planlos, dem Sender, bei dem die Regler nicht das tun, was der Moderator will. Wie gesagt, im Studio ist Maike. Es geht um das Chaos-Seminar von letzten Montag. Das Thema war macOS 10 Hacks. Und das Video gibt es auch bald. Hat mir Maike versprochen?
Ja, versprochen, ja.
Dann leg doch mal los, Maike.
Ja, genau. Also, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche schon als Chaos-Seminar. Und ich habe allgemein über macOS 10 Hacks ein bisschen geredet, von den kleinen Easter Eggs, die man so finden kann, die Apple-Leute selber reingehackt haben, bis hin zu ja auch ein paar böseren Sachen, die wir da besprochen hatten, zum Vergnügen aller Anwesenden. Und ja, davon berichten wir heute ein bisschen und dass ihr auch was zu lachen habt. machen wir vielleicht einfach wie beim Seminar auch mal ein bisschen zum Eingewöhnen, zum Aufwärmen. Mit ein paar lustigen Sachen anfangen. macOS 10 an sich, also für die, die es nicht kennen, ist ein Betriebssystem, ähnlich wie ja, Windows, Linux, so auf der Ebene. Läuft nur auf Apple-Hardware von der Firma Apple. Ist halb Open Source und halb Closed Source. Sprich, die unteren Ebenen, die Daumen-Ebene, ist Open Source. Und alles, was mit grafischen Tools zu tun hat, oben drüber, Aqua etc., das ist Closed Source. Sprich, man kann mit der Darwin-Ebene schon vom Prinzip her relativ gut hacken, experimentieren etc., wenn man dann auch zum Beispiel einen eigenen Kernel sich bauen kann, den man da reinschieben kann, als Ersatz für den mitgelieferten Kernel. Aber auf den oberen Ebenen kann man üblicherweise nicht so sehr viel machen, das ist zumindest die landläufige Meinung. Aber wenn man sich ein bisschen in den Innereien von diesem System auskennt, kann man da durchaus sehr, sehr viel machen. Auch trotz der Tatsache, dass an und für sich der Source closed ist und man da eigentlich nicht wirklich reingucken kann. Auf der untersten Ebene ist es relativ easy. Also die ganz, ganz kleinen Hacks, die fangen schon an in der GUI. Da muss man gar nicht mal groß in Innereien rumwühlen. Und zwar gibt es von Programmen, die in macOS 10 existieren, sogenannte .app-Contents. Das heißt, Programme, die man sehen kann in macOS 10, sind in Wahrheit keine festen Einheiten, sondern es sind in der Regel Ordner. In die kann man reingucken, sogar richtig schön mit über die GUI. Und zwar mit der rechten Maustaste. Dann gibt es ein Feld, das nennt sich Paketinhalt anzeigen. Und dann kann man in dieses Programm quasi hineinschauen. Das ist vielleicht technisch nicht ganz korrekt. Also es gibt dann schon noch ein eigenes Executable, aber man kann da zum Beispiel finden Lokalisierungsdokumente oder die Beschreibungen für das User Interface. Das sind die sogenannten NIP-Files. Oder es gibt Metadaten zum Programm, sogenannte P-Lists. Und in diesen Sachen kann man schon einiges an Spaß haben. Das ist dann vielleicht eher so die untere Ebene von Hacking, aber immerhin. Da hatten wir dann beim Chaos-Seminar live gezeigt, wie man beispielsweise Strings aus Programmen nehmen kann und durch andere setzen kann. Wir hatten dann uns den Spaß erlaubt, mein kleines Notebook zu einem Doppelprozessor Dual-Core Power-Mac G6 zu machen, indem wir einfach so einen Textstring mal ausgetauscht hatten.
Wann kommen denn die Doppelprozessor Dual-Core G6 Notebooks?
Ach ja, Salz in meine Wunden. Ne?
Ja. Entschuldigung.
Das ist, Moment mal, so gesehen kommen die 2007, nehme ich mal an. Denn so wie ich Apple kenne, werden sie einfach, also als Hintergrund für diejenigen, die diesen Insider-Gag nicht kennen, Apple wechselt die Prozessorarchitektur von PowerPC, die sie jetzt hatten, auf Intel-Prozessoren im nächsten Jahr. Das heißt eigentlich, ein kompletter 180-Grad-Schwenk in die andere Richtung. Allerdings, so wie ich Apple kenne, werden sie einfach die Intel-Prozessoren dann G6 nennen. Von daher ist es eigentlich kein Problem. aber irgendwann nächstes Jahr in dem Fall. Also irgendwelche Yona-Prozessoren in Notebooks und was weiß ich, was sie dann in die Desktops reinsetzen.
Man darf gespannt sein.
Ja, man darf gespannt sein. Beziehungsweise, ja, man kann sich jetzt schon einen reinbauen in sein Notebook, indem man diese komischen Localization Strings einfach austauscht. Das ist ultra trivial. Da ist einfach ein Prozentzeichen und ein S als Platzhalter für einen String. Das haben wir ersetzt durch, einfach diesen Textstring, Dual Core, Dual Prozessor, bla bla. Und zack, bumm, sieht man dann, wenn man in der entsprechenden Stelle im System auf über diesen Macintosh geht, sieht man dann entsprechend diesen String und bumm.
Ja, da kommt die Frage auf, ob diese ganzen Screenshots, die da im Netz rumgehen, von Leuten, die macOS 10 auf Intel-Prozessoren installiert haben wollen, also nicht auf den Entwickler-PCs von Apple, sondern auf ihren eigenen Kisten, ob die überhaupt echt sind.
Richtig, genau. Also die allermeisten von diesen Screenshots werden wohl entweder Photoshop-Edits sein oder solche Strings mal einfach irgendwie ersetzt oder sowas in der Richtung. Ich denke mal, inzwischen gibt's, ist es schon einigermaßen, es ist ein schwieriges Thema. So richtig dürfen sie es ja eigentlich nicht, aber es ist inzwischen schon durchaus im Bereich des Möglichen, sowas auf beliebigen Intel-Boxen zum Laufen zu bekommen. Was nicht heißen muss, dass nachher dann das auch wirklich mit dem Release so funktioniert. Also da dürfen wir mal gespannt sein, ob Apple sich hier in die Niederungen des TCPA herablässt und das alles hier irgendwie quasi verdongelt und gegen irgendwelche Trusted Computing-Sachen verlinkt. Da sind wir mal gespannt drauf, was da uns noch blüht.
Das klingt eklig.
Ja, durchaus. um das Kapitel noch fertig zu machen, wir hatten dann auch mit dieser Interface-Geschichte nicht nur die Localization-Strings verändert, wir hatten dann auch richtig an den GUIs noch ein bisschen gebastelt, und zwar diese NIP-Files, die ich schon kurz erwähnt hatte, die für die GUI-Definition da sind. Da hatten wir ein bisschen reingeschaut, Buttons verschoben, diese tollen User-Interfaces geändert von Metal auf Aqua. Da ist Apple sich zurzeit selber nicht ganz einig. Es ist ein bisschen krank, was zurzeit läuft. Apple an sich ist ja früher mal als das gelobte Land in puncto Human Interface Guidelines gepriesen worden, sind sie ja heute im Vergleich zu den anderen immer noch, aber ihren eigenen hehren Idealen sind sie beileibe nicht mehr treu.
Man siehe das neue iTunes, Plastic Metal oder was das sein soll.
Das hat Dark Metal oder Dark Plastic oder was auch immer. Oh.
Das einzige bisschen Konsistenz, das noch da war, war ja der Safari und iTunes, das war beides Brushed Metal.
Richtig, und der Taschenrechner auch, der Calculator.
Der Taschenrechner.
Und iCal war auch Metal. Brushed Metal, ja.
Echt?
Ja, die ganzen iApps, bis auf gut iWork und ja, bei iWork war auch nichts im Metal. Es ist Chaos pur. Also früher hat es immer geheißen, Leute, haltet euch aber Konsistenz pur, haltet euch in Aqua und macht nichts Eigenes. Und wer macht jetzt die meisten eigenen Süppchen? Apple selbst.
Das iTunes sieht jetzt aus wie der iPod Nano, ne?
Ja?
Ja,
der iPod Nano ist aber ganz schwarz oder ganz weiß.
Ja, aber der hat in der gerenderten Variante, also dieses QuickTime VR-Teil, diese Präsentation auf der Homepage von Apple, er hat da irgendwie ähnliche Buttons und also auch diese charakteristische Linie für Plastik in den Buttons. Und es sieht doch sehr ähnlich. Ist natürlich nicht Metal, aber sondern weiß oder schwarz, aber ansonsten erinnert doch ziemlich viel.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne? Kann sein. Ich habe keinen. Ich besitze keinen einzigen iPod. Nicht mal irgendeinen alten. Das ist peinlich. Dafür produzieren wir Podcasts. Also immerhin, auch wenn wir keine eigenen iPods haben, immerhin haben wir einen Podcast. Das ist eigentlich sogar noch mehr Lied.
Ja, unseren Podcast gibt es nämlich auf unserer Homepage. Wenn ihr da auf das kleine Podcast-Icon unten rechts klickt, sollen wir mal erklären, was ein Podcast ist?
Oh, könnten wir, ja.
Also ein Podcast ist im Prinzip nichts weiter als ein RSS-Feed für Musikplayer.
Ja, ja.
Im Prinzip funktioniert das so, dass der Musikplayer sich in regelmäßigen Abständen den RSS-Feed anschaut und wenn es da was Neues gibt, also einen neuen Eintrag, so ein Eintrag ist immer, da ist immer ein Link auf eine Ressource dabei beim Podcast, in dem Fall eine MP3. Und wenn es eine neue gibt, dann lädt er sich die eben runter aus dem Netz automatisch und dann erscheint die in eurem Player und ihr könnt sie dann auf euren iPod oder euren
beliebigen MP3-Player
synken und habt die dann eben dabei. Also es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist halt bekanntes Stück Technik durch eine klitzekleine Erweiterung irgendwie Lied gemacht.
Ja, in der Praxis ist es sehr, sehr schick. Man verpasst nie wieder irgendwelche Sendungen, wenn man einfach dieses Sendungsarchiv quasi abonniert diesen Podcast.
Es macht Spaß, ja.
Ja,
das ist nett. Im iTunes Music Store sind wir auch vertreten.
Ja, richtig.
Unter, ich glaube, International, German und Technology. In den Kategorien.
Ja, abonniert uns über den iTunes Music Store, damit wir in den Top 100 richtig weit raufkommen. Ja.
Wie viele Hits muss man denn dazu haben?
Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, gibt es Statistiken für Hörerstatistiken?
Puh, keine
für
Ahnung.
Podcast? Ich weiß es auch nicht. Müssen wir mal nachschauen. Gut. Musik?
Ja, machen wir ein bisschen Musik.
Genau.
Bis später. Willkommen zurück, ihr seid bei Death Radio, dem Chaos im Äther Ulms und es geht um macOS X-Hack. Zu Gast ist Michael Fari und er wird uns gleich was erzählen über
macOS 10.
Oh, Entschuldigung.
Nicht macOS X.
Ja, ich bin immer versucht X zu sagen, weil mich die Änderung des Nummernsystems mitten in der Versionsgeschichte stört.
Ja, dieses Version-Scheme, diese Nummerierung von den System-Releases, das ist einfach ein Drama. Das ist ein ähnliches Drama wie diese Interface-Geschichten, wo Apple sich nicht einigen kann. Wir sind alle gespannt auf macOS 11, ob das dann XI heißen wird.
Das wird spannend. Einfach kein 11 geben, das wird halt so immer längere Zahlenketten.
Ja, also wir sind jetzt schon bei 10.4, also nach 10.9, 10.10, keine Ahnung.
Ach.
Gut, macOS 10 Hacks, das war unser Thema. Da machen wir jetzt gerade mal weiter. Also diese Geschichte mit den NIP-Files und den Version-Strings, das sind ja eigentlich Features, das ist ja alles so geplant von Apple, dass man das so editieren kann. Vielleicht ist nicht für den End-User, aber zumindest für den Developer. Und es gibt noch mehr solche Funktionen, die absichtlich von Apple und Apple-Entwicklern in die Programme eingebaut werden, die aber nicht unbedingt für den End-User da sind. Was da vielleicht am interessantesten ist, sind die Defaults, die man in plists einstellen kann. Und zwar ist es das Standard-File-Format für Voreinstellungen unter macOS 10, die plists. Wofür steht eigentlich plist? Preference List wahrscheinlich. Es ist jedenfalls ein ganz einfaches XML-Dokumentenformat, in dem man Key-Value-Pärchen editieren kann. Und da gibt es einige, die nicht dokumentiert sind, beziehungsweise für die es einfach keine GUI gibt. Und diese Sachen kann man aber, wenn man sich dann auf die Kommandozeile traut oder wenn man entsprechende Programme benutzt, wie zum Beispiel das Tinker-Tool von Marcel Bresink, dann doch editieren. Und da hat es dann auch ganz spaßige Sachen dabei. Beispielsweise, was ein Klassiker ist, wäre das Feld Apple Show All Files, das man auf On- und Off setzen kann. Damit bekomme ich dann alle Dokumente angezeigt in meinem System. Per Default ist macOS 10 so eingestellt, dass es einfach die ganzen Unix-Sachen wegblendet. Also mein /user und /vol und /was weiß ich, was es alles hat. Sehe ich alles nicht, ist zwar da, aber wird vom System bzw. vom Finder versteckt. Und mit Defaults, Write, com Apple Finder, Apple Show All Files On, kann ich den Finder überzeugen, mir diese Sachen alle anzeigen zu lassen. Dann, was auch noch ein lustiges ist, ist Quick Menu Item, auch noch für den Finder. Damit bekomme ich dann im Finder auch einen Quit-Befehl, dass ich diesen Finder loswerden kann, wenn ich den nicht haben möchte. Ja, das hatten wir alles gezeigt. Richtig schön auf der Bühne auch. Ist ganz spaßig. Da hat es eine ganze Menge von Sachen. Wer sich da über, es gibt keine kompletten Listen für das Zeug, weil das eben alles undokumentiert ist. Das Einzige, was einigermaßen komplett existiert, um solche Defaults einzustellen, die nicht offiziell dokumentiert sind, sind eigentlich die Tools, eben Tinkertool oder ja, was es da sonst noch gibt. Dann gibt es noch ein paar andere. Damit kann man das ganz gut machen.
Da fällt mir ein, hast du eigentlich ein Rezept, wie man das blöde Dashboard los wird?
Das Dashboard loswerden, nicht ja. auf F12 klicken.
Nein, also man klickt es halt einmal aus Versehen an. Das heißt, wenn man irgendwie so eine Ecke mit der Maus kommt, falls man es eingestellt hat, oder eben auf F12 klickt oder wie auch immer. Und dann läuft das halt im Hintergrund und verbraucht Ressourcen und nicht wenig Ressourcen.
Ja.
Also auf meinem Rechner, der irgendwie nicht so stark ist, merke ich das ganz dolle.
Mhm. Also meines Wissens gibt es offiziell keinen Weg. Du kannst natürlich jederzeit über das Terminal gehen oder über das Programm Aktivitätsanzeige heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Nee, da steht es nicht drin.
Killen.
Da steht es nicht drin, nein.
Oh.
Ob es im Terminal als Prozess drin steht oder ob das irgendwie vom System quasi
also ausgeht. Es sind einige Dashboard-Prozesse drin im Terminal, wenn du mal reinschaust. Also da sind ein paar drin, wobei man das ganze Dashboard dann killen, weiß ich nicht. Also der Gag an dem Dashboard, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, es ist ein spezieller Bereich, in den kommt man mit einem Hotkey rein. Also man drückt eine Taste und dann ist man in diesem speziellen Dashboard-Bereich. Und da sind kleine Widgets, nennt sich das, kleine Mini-Programmchen. Das sind in Wahrheit so interaktive HTML-Seiten, so kann man sich es ungefähr vorstellen, auf denen dann das Wetter angezeigt wird oder Uhrzeit oder ein kleiner Taschenrechner drauf ist. Und diese Dinger sind jeweils eigene kleine Programme und die brauchen natürlich auch jeweils für sich entsprechend nochmal einen eigenen kleinen Adressbereich mit Speicherzuweisung und allem drum und dran. Und wenn dann nochmal irgendwas mit JavaScript draufläuft, was sich alle paar Sekunden updatet, dann braucht es auch alle paar Sekunden nochmal kurz irgendwie CPU-Zeit. Und das ist ja für nichts eigentlich, weil wenn man wieder aus dem Dashboard rausgeht, könnte das eigentlich auch sterben.
Ja, genau.
Aber es gibt, glaube ich, kein offizielles Interface, um das wirklich zu beenden. Man kann es nur ausblenden und einblenden. Das ist, ist einfach so. Oder man geht eben dann ins Terminal und killt das Zeug. ich muss mal schauen, wo ich war. Verlautet Dashboard und top.
Ja, ich bin der immer mit unqualifizierten Zwischenkommentaren deinen Redefluss unterbricht.
passt.
Apropos unqualifizierte Zwischenkommentare. Kommt doch einfach in den Chat oder ruft an.
Genau, ruft an.
Sorry.
Ich könnte noch was über Easter Eggs erzählen. Damit hätte ich eigentlich weitermachen wollen. Über diese undokumentierten Features hinaus gibt es noch mehr Überraschungen, die Apple-Entwickler selber in die Software reinbauen. Beziehungsweise da muss man jetzt eigentlich eher sagen, gab es, denn inzwischen gibt es die sogenannten Easter Eggs gar nicht mehr so häufig im System. Das war in der guten alten Zeit von macOS Classic, sprich macOS 6, 7, 8, 9. Da hat es die an allen Ecken und Enden gegeben. Und zwar sind Easter Eggs versteckte Grußbotschaften von den Entwicklern der Software. Soll heißen, beispielsweise gab es als Klassiker die berühmten Modifier Keys, also Shift oder Command oder die Alt-Taste, die man gedrückt hält, während man den Menüpunkt About aufruft, also über dieses Programm aufruft. Und dann kommen nicht irgendwelche klassischen Copyright-Strings oder was weiß ich, Firma so und so, sondern dann kamen geheime Botschaften oder relativ geheime Botschaften, Grüße von den Entwicklern. Da kamen dann irgendwelche Fotos, irgendwelche Namen, teilweise die ganz Professionellen haben dann richtige Spiele da eingebaut. Es gab im Finder mal eine Zeit lang so ein Breakout-Spiel, wo man dann keine Klötzchen wegschießen musste, sondern die
Programmierer.
Ja, genau. Die Namen von den Programmierern cool. Standen dann da, alles schön aufgereiht und man konnte mit dem Ball dann hier drauf rumklopfen und dann diese Klötzchen, diese Namensblöcke zerhauen. Das war einfach herrlich. Also es ist einfach klasse. Ja, aber heutzutage gibt es nicht mehr so oft. Beziehungsweise ich hab nur ein Easter Egg gefunden in macOS 10, der einigermaßen publik ist. Und zwar ist es im Mail-Programm. Da haben sich einige Entwickler mit ihren Fotos verewigt. Und zwar ist da ein Sample-Bild, ein Demo-Bild für Gesichter, die man einblenden kann in Mail. Und das ist ein Feature, wenn man die Leute kennt, die einem eine E-Mail geschickt haben und die im Adressbuch registriert sind mit ihrem Instant Messenger Namen, dann kann Mail automatisch den Namen einblenden und den Online-Status inklusive dem Bild, dem Buddy-Icon, was diese Leute da haben. Und da ist ein Demo-Bildchen drin im Mail, in diesem .app-Package drin. Und in diesem Bild haben die Leute über mehrere Ebenen, ich nehme mal an Photoshop-Ebenen, das ist eigentlich ein TIFF, aber ich nehme an, dass das Ebenen sind. Da sind dann auch die Bilder von, ich nehme mal an, Entwicklern mit drin, von zumindest irgendwelche Leute, die man sonst im normalen Gebrauch nie sieht und die offensichtlich Entwickler sein müssen. Und das ist das einzige Easter Egg, das ich überhaupt noch finden konnte, während zu früheren Zeiten, zu macOS 7, 8, 9 Zeiten wirklich an allen Ecken und Enden solche Bilder drin waren.
Warum jetzt eigentlich nicht mehr?
Ja, die sind gestieft worden. Das passt angeblich nicht zur Corporate Identity, dass hier so subversive Programmierer irgendwelche Grußbotschaften in die Software reinbauen. Eigentlich so von der alten Zeit her würde es gerade wohl gut passen, dass subversive Leute da kleine nette Botschaften reinpacken oder ganze Spielchen. Aber nachdem Apple ja in letzter Zeit wieder im Massenmarkt erfolgreich sein will und sich da groß anstrengt, ist da wohl einfach die Policy geändert worden. Oder böse Zungen behaupten auch, dass einfach es unterbunden werden soll, dass Leute angeheuert werden von Apple, indem man einfach den Leuten verbietet, ihre Namen einzuschreiben. Das soll dann gefälligst nur noch stehen von Apple und nicht von so und so, so und so, so und so, wenn man dann Gefahr läuft, dass diese Leute abgeworfen werden. Oh je. Tja, harte Zeiten, aber tja. Ja, die guten alten Zeiten.
Machen wir Musik.
Ja, genau.
Reh und willkommen zurück bei Dev Radio. Heute geht es um macOS 10.
Gut.
macOS 10X. Kommt in den Chat. ulm.cc.de/dev/radio/chat und redet mit uns. Zur Musik noch eben, falls euch interessiert, was wir eben gespielt haben. Die Playlist gibt es kurz nach unserer Sendung auf unserer Homepage. ulm.cc.de/dev/radio. Und im Studio ist Michael und es geht jetzt weiter mit
weiteren Apple-Hacks. Also wie ihr inzwischen erfahren habt, hacken Apple-Leute auch durchaus ganz, ganz selber. Da hatten wir dann auch beim Seminar noch ein kleines Schmankerl, und zwar das Login-Window, das ist einfach zum Brüllen. Beim Booten von macOS 10 erscheint so ein tolles Begrüßungsfenster mit einem kleinen Fortschrittsbalken.
Die Frage ist, ob das ein Hack oder ein Workaround ist.
Ja, also es hat zumindest einen gewissen Hack-Value. Also es ist, ja, vielleicht sollten wir das mal definieren.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei Tiger dieser Fortschrittsbalken beim Booten, also direkt bevor man praktisch seinen Desktop bekommt, dass der sich viel gleichmäßiger bewegt als noch bei Panther?
Ja, gute Beobachtung, ja. Woran das wohl liegen mag. Also, um es einfach zu verraten, die Leute faken einfach alles nur komplett. Und zwar, es gibt ein Programm namens Waiting for Login Window. Und dieses Programm zeigt einfach einen Fortschrittsbalken an. Ende. Bumpf. Es schert sich einen Dreck um, was da wirklich hinter den Kulissen vor sich geht.
Kann man das eigentlich ersetzen?
Im Prinzip, ja, warum nicht? Ja, gute cool. Idee, ja, das könnten wir machen, ja, das ist eine lustige Idee. Da hätten wir dann bestimmt, da waren wir berühmt.
Ja. Hey, das öffnet unendlich viele Möglichkeiten. Könnt Musik spielen, wenn er startet. Ja gut, das zum Beispiel. Was könnten wir noch machen?
Irgendwelche Lieden, Animationen, ja, Hacker-Socks und was
ist das alles. Das Dashboard abschießen. Das Dashboard,
genau. Ja, also ihr merkt, man kann da einfügen, was man will. Es ist einfach ein Programm, das holt sich aus einem Dokument namens BootTime die Dauer des letzten Bootvorgangs und orientiert sich anhand dessen daran, wie lange dieser Fortschrittsbalken angezeigt werden soll. Das heißt, es nimmt einfach diese Zeit her und sagt sich jetzt, okay, hallo, hier bin ich. Ich zeige jetzt mal die nächsten 20 Sekunden oder die nächsten 5 Sekunden, zeige ich euch mal einen Fortschrittsbalken und was da im Hintergrund tatsächlich an Fortschritt läuft im Bootvorgang, interessiert mich einfach mal gar nicht. Und das ist das Login-Fenster von macOS 10. Finde ich einen gelungenen Hack. Denn so an und für sich fällt es eigentlich keinem auf. Also,
nö, mir ist aufgefallen, dass es gleichmäßiger
ist. Ja, es sieht schön aus, ja. Es ist nett. Das ist eine elegante Lösung für ein irgendwie ziemlich dummes Problem. Und hat dementsprechend Hack Value, meines Erachtens jedenfalls. Ich hatte mal zur Vorbereitung für das Chaos-Seminar eine Definition von Hack Value gesucht. Und das Einzige, was einer Definition ähnlich kam, war von aus dem Jargon-File eine Definition, mit der vielleicht auch unsere FreeFM-Hörer ein bisschen was anfangen können. Und zwar hatte sich dann bei der Definition auf Louis Armstrong bezogen. Der meinte, ja, wenn jemand fragt, wozu Jazz gut ist, dann hat er einfach, dann kann man es ihm auch nicht erklären. Also Hack Value ist einfach, sind einfach coole Dinge, die einfach ja, Spaß machen oder vor denen man sich verneigt oder die einfach um die Ecke gedacht sind.
Ja, ich weiß jetzt noch nicht, aber, ob ich mich bei diesem Fortschrittsbalken-Workaround verneigen sollte.
Es ist cool.
Für mich ist es ein Workaround.
Ja, okay, meine Güte. Gut, zugegeben.
Hack Value hat das vielleicht, wenn man ihn ersetzt.
Ja, stimmt. Das ist noch mehr. Ja. Vielleicht können wir euch ja in den nächsten Tagen auf unserer Homepage was anbieten, um dieses Wait for Login zu ersetzen und irgendwas Megalites dann reinzupacken.
Der Value-Werbung.
Ja, der Value-Werbung. Ja, gut. Oder aus irgendwelchen Filmen, diese tollen Hacker-Animationen, wenn sie sich dann mit irgendwelchen 3D-Programmen, oh, ich hacke mich in das System rein und dann ziehen sie auf ihrem Bildschirm irgendeinen komischen Blob auf und das war jetzt hier das Gehacke. Oh, herrlich.
Movie OS.
Ja.
Falls jemand User-Friendly liest, sagt mir das vielleicht was. Movie OS.
Ich muss gestehen.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Band das vorkam. Es gibt ja auch im Netz User-Friendly, aber ich habe das in einem Buch gelesen. Movie OS, ich glaube, in The Root of All Evil. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ein Betriebssystem, das halt genau sowas macht, wie genau, was du eben gesagt hast, was man im Film verwenden könnte und wenn man sich dann, also es ist ultra sicher, bis man Override klickt.
Ja, genau. Override-Knopf, das ist gut. Und irgendwo ein Pi in der Ecke.
Ja,
das genau. Kenne ich auch irgendwo her.
Sowas, ja.
Oh, klasse. Also solche Sachen kann man auch an vielen Ecken machen in macOS 10. Also es gibt zum Beispiel auch in der Open Firmware gibt es eine Stelle, wo man die Boot-Sequenz, also noch bevor dieses Login-Window kommt, gibt es ja schon so einen Boot-Screen. Da war früher dieser Happy Mac drauf. Und in neueren Systemen ist da dieses Kreisel-Dingens, so ein Wartesymbol. Und das kann man angeblich auch austauschen. Habe ich jetzt auf meinem Rechner noch nicht gemacht, aber da gibt es beispielsweise auf resexcellence.com, das ist eine ziemlich bekannte Seite, wo man solche Interface-GUI-Hacks runterladen kann. Da gibt es Anleitungen und vorgefertigte Bildchen, die man da reinpacken kann. Also man kann das customizen bis zum geht nicht mehr.
Open Firmware hattest du auch noch eine nette Spielerei, ne?
Stimmt, ja, wenn wir gerade bei Open Firmware sind, das ist, ja, gut. Wir hatten ein richtig klassisches Original-Pong-Spiel.
Ist das eigentlich, das habe ich gar nicht gefragt, wollte ich aber noch, ist das eigentlich dabei?
Nein,
raufgeladen, ne?
Nein, das ist raufgeladen und zwar kommt es von der MacHack. Also das war ein Mensch aus den USA, der hat es zusammengebastelt für eine Demo auf dem MacHack. Eigentlich sollte man zum MacHack auch ein paar Worte verlieren. Die meisten Hacks, die meisten großen Hacks, nachher kommen wir auch noch auf die Firewall-Geschichten und Mach-Injections, die sind auch alle auf dem MacHack gezeigt worden. Das ist die Hackintosh-Konferenz in den USA, in irgendeinem Kaff in der Nähe von Detroit, am Ende der Welt. Und da trafen sich bis vor kurzem einmal im Jahr die Leute nach der Apple Developer Konferenz, nach der WWDC, haben sich da die richtig leaden Leute versammelt und dann ja kleine Wettbewerbe gemacht. Da wurde dann jeweils am Ende der coolste Hacker ausgewählt und in dem Publikum waren wirklich gute Leute drin. Da waren Quinn the Eskimo beispielsweise, ist ein ganz berühmter, der ist irgendein riesenbekannter Mensch aus dem Apple Developer Technical Support oder der Ranch-Typ war beispielsweise oder ist meistens da, glaube ich, von Metroworks sind Leute da, also nicht nur irgendwelche Szeneleute, ohne das jetzt abwerten zu meinen, sondern richtig Leute, die tagtäglich in den Sachen rumwühlen und richtig professionell da auch mal abgespacedere Sachen machen dürfen, die sie im Alltag nicht machen dürfen. Und da lassen sie es dann raus und da kommen richtig coole Sachen raus. Daher ist auch der Open Firmware Hack. Das ist im Prinzip ein ganz normales Textfile, das legst du ab. auf deiner Festplatte, auf Root. Und startest dann den Rechner neu und hältst während dem Starten die Tastenkombination Command Alt OF war das, glaube ich, für Open Firmware. Open Firmware ist
OF, dazu braucht man vier Finger?
Ja, vier Finger, richtig. Das ist Lead. damit kommt man in das Open Firmware. Das haben sie absichtlich so schwer gemacht, damit nicht irgendwelche armen Mac-User zufällig ins Open Firmware reinstolpern.
Also wenn sie auf der Tastatur einschlafen, ist die Chance, dass sie in die Open Firmware reinkommen, eher gering.
Genau, richtig. Ja, normale Mac-User würden sich nämlich sonst vielleicht erschrecken, das ist nämlich Text.
Kaputt.
Kaputt, genau. Hilfe. Ja, da kommt ein schöner, großer, weißer Bildschirm und ein Prompt.
DOS.
Quasi, genau. Ja, das ist ein Forth-Interpreter. Ja, Forth, F-O-R-T-H, das ist so eine Programmiersprache, ziemlich alt anscheinend. Und das ist das Interface für Open Firmware. Das ist, entspricht ungefähr dem BIOS, was man vielleicht auf den allgemein geläufigeren PCs so kennt. Und ja, da kann man dann jetzt entsprechend auch Spaß haben. Und was wir gemacht haben, was ein Hack von der MacHack war einen File zu laden, das diesen Forth-Code enthält, um Pong zu spielen.
Das war dieses Textfile, das wir im Root abgelegt
Richtig.
Hatten?
Genau. Ja, das sind dann zwei Befehle irgendwie mit, was war das, dir, hd, irgendwas und dann boot.
Ja, genau, dieses Textfile, genau.
Genau.
Und dann hat man eben dieses Pong gespielt, ganz ohne Betriebssystem drunter, sondern halt einfach nur direkt auf der Hardware.
Richtig, keine Threads, ja. keine Preemption, nichts.
Auf dem Forth-Interpreter eben, der in der Firmware drin steckt.
Ja. Aber wir hatten alles. Wir hatten Input, also Tastatur hatten wir hatten Output, wir hatten Video komplett, sogar auf den zweiten Bildschirm raus,
ja,
auf dem Beamer.
So das war ein zweiten Ausgang für den Beamer?
Ja, an und für sich war es
klasse. Gemacht. Sound hatten wir nicht, leider.
Ja, stimmt, Sound hatten wir keinen, der hat gefehlt, ja.
Ich habe versucht, den dazu zu simulieren, aber es hat nicht geklappt.
Ja, genau.
Apropos Sound, wir machen ein bisschen Musik und sind gleich wieder da. Willkommen zurück, ihr seid bei Def Radio, dem Chaos im Äther Ulms. Es geht um macOS 10/X, Hex, Entschuldigung. Es geht um macOS 10 Hex. Und wir haben gerade über Open Firmware gesprochen, aber gab es dazu noch was? Wollten wir dazu noch was sagen?
Ich wäre eigentlich als nächstes eine Ebene drüber gegangen, nur eine kleine Ebene drüber, und zwar auf FireWire. Da hat es einen lustigen Modus, den FireWire DMA, mit dem ich direkt auf Speicher zugreifen kann.
Ja, da gab es einen Vortrag dazu, ne, auf dem letzten Chaos Communication Congress.
Richtig, genau. Der war ziemlich gut besucht und der hat auch ziemlich viel Freude bereitet. Da hatten welche von der RWTH Aachen, war das, glaube ich, das auch live gezeigt. Und zwar hatten sie da was war das als Angreifer? War das ein PowerBook, glaube ich. Und als Opfer hatten sie ein FreeBSD Notebook. Und zwar läuft da folgendermaßen das Ganze ab. Ich habe eine Verbindung zwischen zwei Rechnern über FireWire. Das ist das ganz normale IEEE 13490. Die meisten kennen das vielleicht als iLink von den digitalen Videokameras. Und diese Verbindung erlaubt einen DMA-Modus, also Direct Memory Access. Sprich, ich kann als Teilnehmer an diesem FireWire-Bus sagen, ich möchte gern Speicherbereich, was weiß ich, X bis Y haben, und dann kann ich den lesen. Direkt, ohne da mich mit irgendwelchen Protokollen rumschlagen zu müssen oder sonstige Anforderungen zu stellen. Ich will einfach das haben und dann kriege ich das. Ja, und das funktioniert ganz gut, beispielsweise bei Festplatten, aber das funktioniert auch ganz gut bei Arbeitsspeicher.
Ja, und der unbedarfte Benutzer fragt sich jetzt, für was das denn gut sein könnte oder warum uns das so gefällt.
Ja, das gefällt einem deswegen, weil ich diesem Rechner quasi ins Gehirn reinschauen kann und sehen kann, worüber er gerade nachdenkt. Über Passworteingabe, über E-Mails, die er gerade schreibt, alles, was er gerade so in seinem Arbeitsspeicher hält, kann ich angucken.
Und wie gesagt, man muss dazu nur Zugriff zum FireWire-Port haben. Das heißt, einfach irgendwas einstecken, zum Beispiel sein iPod.
Richtig, genau, plopp. Richtig, der iPod. Inzwischen gibt es auch ein Video, wo sie ein iPod mit Linux geimpft haben und dann auf diesem Linux-iPod die entsprechende Software drauf gemacht haben. Und ja, der Effekt ist wirklich, plopp, iPod rein, den kompletten Arbeitsspeicher raussaugen oder beispielsweise den Bildschirm Puffer überschreiben, dann irgendwie den Bildschirm löschen oder schöne Nachrichten drauf projizieren auf den Desktop.
Man könnte sich auch vorstellen, einen Schlüsselanhänger zu haben, den man da einfach reinsteckt und der hat dann den passwortgeschützten Bildschirm schon einfach ausschaltet.
Genau, richtig. Ja, zum Ausschalten, ja, das ist der nächste Punkt. Man kann nicht nur lesen, man kann auch schreiben in diesen Speicher. Das ist einfach der Abschluss, das ist herrlich. Und dann kann man beispielsweise Programme zum Abstürzen bringen, eben den Passwortschutz vom Bildschirmschoner, oder man kann bestimmten Programmen Rootrechte geben, indem man einfach die Owner-ID überschreibt. Dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt. Das ist einfach göttlich.
Weil man kann das abschalten, ne?
Richtig, man kann es abschalten. Es ist bei den meisten, glaube ich, per Default an. Warum auch immer?
Ja, ich habe auch gehört, dass es bei Windows-Kisten per Default an sei. Mhm. Aber hast du da genaue Informationen?
Ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei Windows-Kisten ist. Ich weiß nur die Begründung, die offizielle. Und zwar heißt es, wenn man Hardware-Access hat zu der Kiste, ist es sowieso egal. Also man braucht ja, um dieses Firewire-Thema ausnutzen zu können, Zugang zur physischen Maschine, um in diesen Connector reinzukommen, um da was einzustecken.
Ja, aber die Frage ist, ob man Hardware-Access zur kompletten Maschine hat oder nur zu den Ports.
Naja, wenn du Hardware-Access hast, dann kannst du die Kiste auch aufschrauben und
was weiß ich. Die Kiste kannst du nicht aufschrauben, wenn sie wieder uni-diverse Kisten in irgendeinem Schrank drin steht, der abgesperrt ist und die Ports, zum Beispiel USB und Firewire, einfach nach außen geführt sind für die Benutzer, damit sie ihre...
Dann ist aber wieder, da greift dann die Geschichte, dass man das auch abstellen kann. Also ja, das ist dann, also bei den Macs weiß ich es halt jetzt zum Beispiel, bei den Macs ist es so, wenn man die Macs im Open Firmware sperrt, das kann man machen, da gibt es ein Programm für. Da kann man ein Passwort draufsetzen, dass der Mac beispielsweise nicht von der CD booten kann. Dann hat man ja auch beliebige Rechte, kann man auch den Rechner komplett übernehmen. Oder dass man das Boot-Device irgendwo umstellen kann auf Netbooting oder sowas in Richtung. Das kann man sperren mit einem Passwort. Und wenn dieses Open-Firmware-Passwort gesetzt ist, dann geht auch das Firewire-DMA nicht mehr. Also man kann es abschalten. Ist auch sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig in bestimmten Umgebungen, gerade eben so öffentliche Pools beispielsweise oder so ein Kiosk-System. Gut, da kommt man meistens auch nicht in die Ports ran, aber es ist einfach
oder auf dem gut Notebook. Zu wissen.
Ja, auf dem Notebook, ja, ja. Oder Epoxidharz in diesen Konnektor rein. Das dürfte auch ziemlich sicher sein. Das war die erste Empfehlung, weil als ich das gesehen habe und Leute gemeint haben, ah, Panik, Hilfe. Oh, Epoxidharz, Pumpf.
Na gut, das schützt effektiv vor allen Zugriffen auf den Firewire-Port.
Genau, zumindest hinterlassen sie Spuren, wenn sie versuchen einzubrechen.
Ja, große Löcher in einem Gehäuse wahrscheinlich.
Oh Mann, ja. Ja, also es hat auch einen sinnvollen Nutzen. Also man kann zum Beispiel schön Kernel-Debugging machen oder Forensik beispielsweise wäre so das Spaßigste, was man damit legal und legitim machen kann, dass man quasi auf zum Beispiel auf einem Honeypot, das sind Rechner, die man ins Internet stellt, die absichtlich entweder schlecht konfiguriert sind oder ganz normal konfiguriert sind, dass sie nach außen innen aussehen wie ein klassisches Opfer einfach. Und man wartet darauf, dass Leute versuchen, da einzubrechen, um dann zu lernen, wie eben aktuell gerade Leute versuchen, in den Rechner einzubrechen. Und da kann man beispielsweise mit Firewire-DMA dann in den Speicher reingucken, in den Rechner reingucken, ohne irgendeinen Hinweis auf dem Rechner hinterlassen zu müssen, dass man gerade da drin rumfuhrwerkt und dass man da gerade beobachtet, was abgeht. Denn normalerweise hat man einen Honeypot in so einer Virtualisierungsbox. Man kann aber als Angreifer in den allermeisten Fällen mit Tricks erkennen, dass man in so einer Virtualisierungsbox läuft. Bei Firewire-DMA ist es nicht so. Firewire-DMA ist komplett transparent, also der Rechner weiß überhaupt gar nichts davon, dass da gerade was ausgelesen wird. Und insofern kann man auch nicht sehen, dass man als Angreifer gerade beobachtet wird in diesem Honeypot.
Was hältst du denn mal von einer Sendung über Honeypots?
Ja, wäre auch nicht schlecht, ja. Aber da bräuchte man, also nicht ich.
Ja, ich gut, auch nicht, ja. Aber ja, vielleicht.
Mal aufschreiben irgendwo.
Ja, mal notieren. Im Geiste notieren.
Ja. Musik oder? Ich hab noch so viel Zeug.
Wir haben noch was Cooles und zwar. Dieses mit dem Netzteil, dieses Teil. Also wir wissen nicht, ob das im Radio funktioniert. Im Vortrag, im Chaos-Seminar hat es nicht funktioniert. Und zwar geht es darum, dass man auf dem Apple mit dem Netzteil oder zumindest dem Teil, das da von einem Computer eingebaut ist, anscheinend durch geschickte Lastenverteilung verschiedene Geräusche erzeugen kann. Und da haben wir ein Programm gefunden, das eine Tonleiter abspielt. Auf dem, was ist das für ein Chip? Das Netzteil ist es nicht. Das Netzteil ist der weiße Klumpen.
Das muss irgendwas mit Strom zu tun haben. Also es ist, die Erklärung, die der Entwickler von diesem Programm selber liefert, ist, dass ja, Last erzeugt wird und dahingehend er eben diese Töne erzeugen kann, je nachdem, wie viel Last auf dem Rechner ist.
Läuft es gerade?
Ich habe es mal angeschmissen.
Okay, ja, ich probiere es jetzt mal. Wir ziehen das Mikro mal hoch, das jetzt auf Michaels Powerbook liegt, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert, weil es extrem leise ist. Also mit dem Ohr hört man es ziemlich gut, aber mit dem Mikro weiß ich nicht. Ich ziehe es mal hoch. Also ich denke, man hat es gehört.
Ja, man hat es gehört, ja.
Ja, das kriegt ihr aus eurem Netzteil-Dings,
richtig,
das da im Powerbook drin steckt, raus.
Genau, das ist kein Bug, das ist ein Feature.
Ja, gibt es ja eigentlich auch irgendwelche Interpreter dafür, dass man auf Mini-Files abspielen kann? Oder Klingeltöne? So.
Spiele Klingeltöne auf deinem Netzteil oder was auch immer.
Ja, kannst du einem iTunes Music Store runterladen.
Könnte man mal vorstellen.
Die werden dann abgespielt während der Prozentbalken.
Ja, genau, während der Fake-Progress-Bar kommt. Oh ja. Noch ein Tool, das wir schreiben sollten.
Ja, definitiv. Na gut, das hatte, wie gesagt, nicht geklappt, weil es über unsere, über die Tonanlage im Uni-Hörsaal, wo wir den Vortrag hatten, das hat man nicht gehört. Hm. Keine Chance.
Ja. Aber hier dafür, besseres Tonequipment hier, das ist nicht schlecht. Ja?
Oh, genau, um eure Trommelfälle ein bisschen zu entlasten. Von diesem Rausch und Gefiepe werden wir jetzt ein bisschen Musik spielen. Na gut, das ist nicht wirklich eine Begründung, aber wir tun es trotzdem. Willkommen zurück bei der Fredio. Hier könnte unser Jingle stehen, wenn wir einen hätten. macht uns Jingles, schickt sie an radio@duhn.cc.de und wir spielen die dann auch, wenn sie uns gefallen.
Ja, Mev, sonst nehmen wir dich.
Ja, sonst schneiden wir Mevs Dev Radio aus der ersten Sendung wieder aus und nehmen das als Single. Kam mal geloopt oder so. ihr seid gelandet bei, habe ich schon gesagt, Dev Radio.
Dev Radio?
Ja, unser Thema ist macOS 10.
Hex.
ja, zu Gast ist Michael.
Hey.
Und Michael möchte was sagen.
Ja, ich grüße meine Leute im IRC. Ich finde auch Davenport's besser. Ich schließe mich vier an. Und ja, Leute, kommt ins IRC. Wir haben viel Spaß hier.
Ja, mein Computer steht ein bisschen weg. Deshalb kann ich gerade nicht so mitchatten, weil der Lüfter so laut geworden ist, dass der deutliche Mikrofon zu hören ist. Aber Michael ist irgendwie gerade ziemlich online.
Ja, ja. online und in Fahrt. Also wenn du nichts dagegen hast, mache ich jetzt weiter mit meinen macOS 10 Hacks. Ich habe nämlich so viel Zeug, ich werde wahrscheinlich gar nicht fertig heute.
Leg los.
ja, als nächstes würde ich nämlich ganz gern mal ein bisschen in die Gegenden vorstoßen. Und zwar mache ich jetzt mal weiter mit ClassDump. Das ist ein ziemlich spaßiges Tool. Im Prinzip nur eine Erweiterung von OTool, was mir die Funktionsnamen von Funktionen in einem Programm ausspucken kann. Wobei ClassDump noch einen Schritt weiter geht und ClassDump, es ist herrlich, spuckt mir komplette Header-Files aus für Funktionen, die in Programmen oder Frameworks drin sind. Das heißt, im Endeffekt, zum Beispiel kann ich bei MailApp das E-Mail-Programm von Apple, das eigentlich keine Plugin-Schnittstelle hat, doch Plugins für schreiben. Oder ich kann, was wir beim Chaos-Seminar gezeigt hatten, private Libraries, private Frameworks von Apple auch als Third-Party-Developer nutzen, obwohl die eigentlich laut Apple-Klassifizierung privat sein sollten. Die sind Closed-Source, privat, irgendwo im Systemordner ganz weit versteckt, im System Library, Private Frameworks. Ich kann sie aber mit ClassDump nutzen. Das hat dann so ausgesehen, dass man einfach ClassDump hernimmt, zielen, /System/Library/Private Frameworks, Slideshow hatten wir da genommen. Das sind die, das ist die Bibliothek, die im macOS 10.4 neu ist und diese schönen, hübschen Slideshows dann anbietet, diese Dia-Shows, die man von überall her starten kann, aus dem Finder, aus Mail-App, glaube ich, gibt es eine direkte Slideshow-Funktion. Und damit hatten wir uns einen Header-File ausgeben lassen für dieses Slideshow-Framework. Und mit einem vorbereiteten Stückchen Source-Code, das ich mir aus dem Netz gezogen habe, habe ich dann beim Chaos-Seminar ein Programm mitgebastelt, das dann beliebige Slideshows starten konnte, indem man das Programm auf irgendeinen Directory hat zeigen lassen und schwupps ging die Slideshow los mit Bildern aus diesem Directory unter Zuhilfenahme des privaten, Closed Source, Apple eigen, niemand soll das benutzen außer uns Frameworks. Ha, Edge. Das ist klasse. Ja. Und wenn ich solche Sachen habe, sehe ich dann schon mal die ganzen, oder sehe ich schon mal viel von den Innereien von Objective-C-Programmen. Es geht meines Wissens nur mit Objective-C-Programmen. Ich habe es, fällt mir auf, noch gar nicht probiert mit C oder Java-Programmen. Es könnte eigentlich auch mit C gehen. Müsste ich mal testen. Und wenn ich diese Innereien schon mal vom Namen her weiß und ungefähr mir ja, eine Vorstellung davon machen kann, was und wie zusammenspielt, man hat ja die ganzen Funktionsbezeichnungen da, dann kann ich mit diesen Infos auch noch mehr machen. Und das führt uns jetzt direkt zum Highlight des Chaos-Seminars, und zwar zu den Mach-Injections, auch bekannt als Methods Whizzling bei den Cocoa-Leuten. Ja, was geht da ab? Es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es gibt eine Funktion, das ist ein Feature in Objective-C. Das war ursprünglich mal auf Klassen bezogen. Das hieß dann PoseAs. Dann konnte man eine Klasse für eine andere Possess? Klasse. Ja, Pose, also posieren.
Ach so, schade.
Ich dachte, Possess. Ja, Possess, ja, stimmt. Das kommt, ja, vom Sinn her ähnlich, ja. In das Feature, was wir jetzt für die Mach-Injections nehmen, ist aber nur auf Methodenbasis, nur auf Funktionsbasis. Das ist dann ja Method Swizzling oder den Begriff, der sich jetzt in der Szene eher durchgesetzt hat, sind Mach-Injections. Das rührt daher, dass der Herr Rentsch, den hatte ich vorher schon erwähnt, auf einer Mac-Hack vor ein paar Jahren, das zum ersten Mal der breiteren, in Anführungsstrichen, Mac-Hacker-Szene vorgestellt hat, unter der Bezeichnung Mach-Injections, weil unter Mac OS X sind Mach-O-Files die Binary-Files für ausführbare Programme. Und ja, der Effekt, den man ja erzielt hier, ist, dass man sich in fremde laufende Programme reinpatchen kann, also hier in das ja, Executable sich reinpatcht, wobei nicht eben das Executable auf dem Filesystem, sondern im Speicher, im laufenden Programm. Das ist wirklich heiß. Also einem Programm, einem fremden Programm im laufenden Zustand fremde Methoden einschieben zu können, ist einfach eine heiße Geschichte. Und um das zu illustrieren, was damit möglich ist, hatten wir beim Chaos-Seminar ein Demo gemacht. Und zwar ist das auch aus dem Netz gewesen, von einem Menschen namens Braden. Und da hatten wir ein Bundle zusammengebaut, das über den Input Manager lädt. Das ist eine Funktion in Mac OS X auch. Das sind alles offizielle Features. Input Manager ist dazu da, um Erweiterungen reinladen zu können, die an Texteditierung ja, noch extra Features einfügen können. Und über diesen Weg haben wir ein Method Swizzling, eine Mach-Injection reinbekommen ins System. Und zwar ist die geladen worden bei jedem Programmstart über die Input Manager, hat geschaut, ob das Programm, das gerade geladen wird, das Mail-App von Apple ist, also das E-Mail-Programm. Und wenn ja, hat es die Funktion, ich glaube, Send E-Mail überschrieben. Und zwar hat es da nicht viel sonst gemacht. Es hat halt diese Funktion überschrieben, hat stattdessen sich selbst aufgerufen und ich glaube, es hat eine Funktion aufgerufen, mit der man Attachments einfügen kann. Und dann ist es wieder ganz normal in den ursprünglichen Methodenaufruf reingesprungen. Hat dann ganz normal das Programm den Code ausführen lassen, der ursprünglich da ohnehin hätte ausgeführt werden sollen. Der Effekt ist folgender. Bei jedem Mal, wenn ich in Mail-App in Zukunft E-Mails verschicke, kommt, wenn ich auf den Senden-Button klicke, dieses Method-Swizzling in Aktion, hängt etwas an meine E-Mail an, zum Beispiel sich selbst, und verschickt dann das mit dieser E-Mail.
Oder irgendein Executable, das da so irgendwo rumliegt auf der Platte?
Genau, also beliebige Sachen, also ja, was ich möchte. Ja, und dann, ja, das, also könnte man sich so lustige Sachen vorstellen. Und
das Tolle ist, die Mail war auch noch signiert dann.
Ja, genau, die Mail war sogar signiert. Ich habe in meinem E-Mailer schön alles mit S-MIME eingerichtet. E-Mail, ja, wisst ihr alle, sollten schön signiert werden, verschlüsselt werden, sobald es irgendwie möglich ist. Und diese MyInjection hat tatsächlich sogar den Anhang mit signiert. Das ist einfach herrlich. Klasse.
Ach, also es ist so viel zum Thema Viren und Würmer in Mac OS X.
Richtig, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es öffnet dem natürlich Tür und Tor. Man muss vielleicht zur Beruhigung sagen, um solche Mach-Injections machen zu können, muss man als Wurm oder als Virus schon auf dem System drauf sein. Aber wenn da mal ein Wurm drauf ist...
Also Mac-User klicken auf Anhänge.
Ja, das ist ja, okay, lassen wir mal das Thema außen vor, da komm ich noch drauf, auf so Trojaner-Geschichten, das kann man ja auch alles machen, das ist ja auch einfach ein Icon auf den Desktop zu bringen, was man doppelklickt und was dann dummerweise ein Programm ist, obwohl man es nicht gedacht hat, das ist auch kein Problem auf dem Mac zu machen, also sind aber grundsätzliche Sachen, das hat jetzt nichts mit zu tun, dass Mac OS X da irgendwie eine Schwäche hätte, das ist einfach so, man kann auf jedem System Objekte erzeugen, die aussehen vom Icon her wie ein Dokument, aber in Wahrheit ein Programm sind.
Ja, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass Mac OS User trotzdem aufpassen sollten und nicht auf alles klicken, was sie sehen.
Richtig, genau, ja. Zumal eben dann, wenn man solche Sachen hat wie Mach-Injections, wenn ein Wurm mal drauf ist, hat der Möglichkeiten?
Also die theoretischen Möglichkeiten sind nicht größer als bei anderen Betriebssystemen. Die Sache ist nur, es ist viel einfacher zu programmieren, weil das Interface quasi da schon rumhängt. Also es ist schon da. Es ist praktisch.
Ja, und es ist
by Design.
Ja. Es ist einfacher, sich zu verstecken. Es ist einfacher, mit fremden Programmen Unfug anzustellen. Es macht richtig Spaß. Es ist, ja, irre. Also allein dieses Demo mit dem E-Mail-Programm, da gibt es noch mehr Sachen, die man machen kann. Also es gibt zum Beispiel, da hatten wir eine Datenschleuder vor kurzem mal einen Artikel drin. Da hat auch jemand mit Mach-Injections die Keychain ausgelesen. Das ist ein Programm oder eine Funktion in Mac OS X, in der man Passwörter sicher ablegen kann. Aber da ich mit Mach-Injections mich ja überall injizieren kann, kann ich mich auch in die ganzen Programme injizieren, die dann als trusted gelten, als vertrauenswürdig gelten, und ich kann dann ja auch dann dementsprechend alle Passwörter auslesen, die diese Programme bekommen sollen.
Wobei man sagen muss, man kommt natürlich nicht über seine User-Privilegien raus. Also wenn das als User gestartet ist, wird man nicht root dadurch oder ähnliches.
Richtig, genau. Also ich kann innerhalb meines User-Kontextes alles machen, aber nur innerhalb meines
User-Kontextes. Zumindest nicht ohne weitere Benutzerinteraktion.
Ja,
also
ja,
man könnte sich quasi vorstellen, dass man eine Passwortbox aufgehen lässt und der User da eben sein Sudo-Passwort, also sein Benutzerpasswort reinschmeißt und dann damit die Applikation root wird, aber nicht von selbst.
Richtig, genau, ja, aber genau, man könnte sich vorstellen, dass das Programm dann kreativ wird und solche Sachen dann auch tut. Sich irgendwo in den Hintergrund setzen, ein bisschen
warten. Ich glaube sowieso, dass Mac-User auf alles klicken, was für ein Passwort aussieht, der plötzlich aufploppt, weil gerade die, ich glaube, Panther auch noch, oder? Da ploppen teilweise Passwortboxen auf, also Eingabeaufforderungen, ohne irgendeinen Grund, weshalb die jetzt nun aufgegangen sind oder wer die nun aufgemacht hat oder...
Ja, es ist nicht immer ganz ersichtlich für den Enduser, was jetzt...
für was er jetzt sein Passwort eingibt.
Genau, was wirklich kritisch ist und was nicht. Also es ist immer so diese Balance, die man treffen muss. Es ist gut, dass Mac OS X per Default den Leuten keine Root-Rechte gibt. Also der Default-User, der ist zwar in den Sudos drin, das ist dann, ja, hat Admin-Rechte, ist in der Admin-Gruppe und ist in den Sudos drin, ist aber per Default kein Root. Also kann per Default zwar einige Sachen machen, aber lange nicht alle. Und viele Sachen sind dann durch so eine extra Passwortabfrage geschützt. Nur, wenn man halt diese Passwortabfragen zu inflationär benutzt, dann gewöhnt sich der User dran, naja, wenn das Programm fragt, dann gebe ich ihm halt mein Passwort. Naja, das hat ja gefragt. Ach ja.
Machen wir ein bisschen Musik und lassen euch drüber nachdenken. Willkommen zurück bei Dev Radio. Ihr seid gelandet bei einer relativ informativen Session über Mac OS X. zu Gast ist Michael.
Jo.
Und es ging eben über um
Mach-Injections, genau. Methods, Whistling, ja.
Warum heißen die Dinger Mach-Injections?
Ja,
Hat das irgendwas mit dem Kernel zu tun?
Ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist das File-Format. Also unter Linux ist es zum Beispiel 11
ja.
Und unter macOS 10 nennt sich das Ganze Mach-O. Das ist das Binary-Format für Executables unter macOS 10 und unter Darwin. Ich nehme an, dass das daher kommt. Ansonsten im Prinzip, die Cocoa-Leute haben eigentlich eher recht, man sollte das Ganze Methods Whistling nennen. Klingt auch irgendwie nett, aber aus irgendeinem Grund haben sich Mach-Injections durchgesetzt. Injection klingt auch irgendwie nicht schlecht. So injizieren. Das ist, wir hatten da ja beim Chaos-Seminar dann diese iTunes-Demo, wo wir iTunes an Python-Interpret initiiert haben. Das war zum Beispiel klasse. Das war richtig gut. Da habe ich plötzlich plopp.
Ja, oder diesen Class-Browser.
Ja,
diesen Class-Browser, den hast du doch
auch ja, mal. Das war auch Python, PyObjective-C. Das ist eine Bridge zwischen Python, beziehungsweise zwischen Python und Objective-C generell. Konkret natürlich meistens zwischen Python und Cocoa. Im Alltag den coolen Effekt, dass ich Cocoa-Programme, also native, echte, schöne macOS 10-Programme, ohne dieses dämliche Objective-C schreiben kann, was ich persönlich gar nicht mag, weil das, naja, gut, okay, wäre auch nochmal ein Thema für eine Sendung. Zumindest kann ich dann darüber mit Python richtig schön echte macOS 10-Programme schreiben, aber sie haben als Feature eingebaut auch diese schöne Injection API. Ich kann also dann richtig toll fremden Programmen Methoden überschreiben und auch Code injizieren. Und das hatten wir beim Chaos-Seminar live gemacht, mit dem Class-Browser unter anderem. Das ist einfach toll. Da hatte ich dann plötzlich plopp innerhalb von iTunes einen schönen Class-Browser, in dem ich alle Instanzen von irgendwelchen Klassen mir angucken konnte, die iTunes gerade so benutzt. War auch ganz spaßig.
Aber die Methoden davon siehst du nicht, oder?
In dem Class-Browser hatte ich, glaube ich, nur die schon so lange her.
Weil wenn du die Methoden weißt, kannst du die ja dann gezielt überschreiben.
Ja.
So wie ich das sehe, ist das ja im Moment nur so, dass du Methoden überschreiben kannst, wenn du weißt, wie die Methoden heißen, oder?
Ja, richtig. Ja.
Das heißt, der Programmierer von irgendwie seinem, was weiß ich, Seriennummer-Check-Tool
richtig.
Kann praktisch sein Programm dahingehend obfuscaten, ist praktisch unkenntlich, programmieren.
Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, die sie haben. Da gibt es eine ganz süße Diskussion bei in einem Cocoa-Wiki, wo sich diverse Schäbe-Entwickler darüber aufregen, oh, Hilfe, wie kann ich nur mein Programm einigermaßen sicher vor Hackern machen? gar nicht. Das Einzige, was sie können, ist ja tatsächlich halt zumindest mal die Namen unkenntlich machen.
Ja, die Frage ist, inwieweit die Methodennamen als Strings drinstehen? Weiß ich nicht, müssen wir ausprobieren.
In irgendeiner Form müssen sie drin stehen. Also ja. Sie teilen das Schicksal im Prinzip mit den Java-Leuten. Bei Java gibt es zwar jetzt meines Wissens keine Sachen wie diese Injections, aber Java lässt sich relativ gut dekompilieren. Und um sich dagegen zu wehren, dass Leute dann den Code von diversen Java-Programmen einfach so klauen, geht man da auch mit dieser Obfuscation vor. Das heißt, man ersetzt alle Methodennamen und Klassennamen durch, was weiß ich, A, B, C, D.
Ja, sie teilen das Schicksal auch mit den Perl-Leuten, denn unter Perl gibt es überhaupt keine Möglichkeit, den Programmcode effektiv zu schützen, sage ich jetzt mal. Zu verstecken. Es gibt einfach keine. Nein, es geht nicht. Es ist unmöglich.
Tja.
Zumindest, wenn jemand was anderes weiß, dann möge er die Lösung bitte an radio@ulm.cc.de schicken. Es würde mich sehr freuen. Also,
richtig.
Perl2x ist keine Lösung. Warum kann ich denjenigen per Mail erklären, der.
Perl ist keine Lösung.
Perl ist ja wohl eine Lösung. Es gibt übrigens auch so eine Cocoa Bridge für Perl.
Ja.
Ich werde den Link dann mal auf die Homepage tun. Ich habe ihn jetzt gerade irgendwie nicht. Unsere anderen Links werden wir auch alle auf die Homepage tun. Nach der Sendung. Zusammen mit der Playlist.
Ja. Bevor wir jetzt hier zu subversiv werden und Leuten Angst einjagen mit den Mach-Injections, es gibt auch ein paar nette Funktionen von Mach-Injections. Zum Beispiel.
Man kann seine Programme irgendwie so erweitern.
Ja, Plugin-mäßig, richtig. Ja, was ich sehr nett fand, es gibt eine Integration von SVN und CVS, das sind zwei Protokolle für Versionskontrolle, direkt in den Finder. Und das ist meines Wissens über Mach-Injections gelöst. Das heißt, die Leute haben dem Icon-Drawing, also der Funktion im Finder, die Icons malt, haben sie eine Methode reingeswizzelt, die einen kleinen Batch anzeigen kann, ein kleines Label einblenden kann, über das Icon drüber, wie der CVS-Status von diesem Objekt ist. Das fand ich zum Beispiel richtig schick.
Das ist nett. Das ist
richtig schön. Ja, genau.
Vielleicht kann man den kompletten Finder mal irgendwie reworken.
Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Also es gibt sogar schon komplette Ersatzprogramme für den Finder, weil der Finder zurzeit so ein bisschen die Achillesferse von macOS 10 ist. Also so interface-technisch, das ist einfach nicht schön. Es ist begrenzt schön. Es gibt viele nette Sachen, aber es gibt auch ein paar Sachen, wo man sich als Interface-Guideline-Jünger ein bisschen an den Kopf greifen muss.
Ja, da gibt es auch mehr. Ja, ich erinnere an den tollen PDF-Button.
Ja, oh Gott, ja, genau.
Im druckigen Dialog ist ein Button, der sonst nirgends im System vorkommt.
Ja, wenn es ein Third-Party-Entwickler machen würde, würde Apple ihn lynchen. Und dann würden sie irgendwie bei der nächsten Developer-Konferenz auf der großen Bühne erscheinen, nach dem Motto, ja, so macht man es nicht und was machen sie selber? Bäh. Genau so ein Button in ihren eigenen Print-Dialog.
Aber macOS ist trotzdem viel besser als Windows.
Ja, das stimmt. Also wenn es nicht nach wie vor das Beste wäre, würde ich es auch nicht benutzen. Also ja. Ich habe hier noch, ich muss mich sputen auf meiner Liste, da liegt noch jede Menge spaßige Sachen, die ich noch alle loswerden wollte eigentlich. Was ich hier noch habe, wo wir es vorhin auch schon von hatten, sind die Trojaner. Ich hatte ja schon erzählt, dass Trojaner eigentlich auf jedem System möglich sind. Denn im Prinzip, sobald ich für den normalen Enduser, der sich nicht für die Hintergründe interessiert, sobald ich für diesen anfange zu abstrahieren und bloß noch Icons habe, statt irgendwelchen Executables mit diversen Flags für Schreibrechte, Leserechte etc., sobald ich sowas habe, kann ich dann auch mit diesen Abstraktionsebenen Unfug treiben. Gerade eben speziell Trojaner. Klassischerweise sind es auf Windows beispielsweise irgendwelche, was weiß ich, .scr, glaube ich, für Screensaver oder was es da alles gibt, oder halt .exe, was die normale Endung ist für Programme, die dann irgendwie noch eine extra Endung haben, .jpeg, und dann denkt man, oh, das ist ein JPEG-Dokument, und macht einen Doppelklick drauf und schwupps, hat man ein Programm ausgeführt, was eventuell, ja, keine freundlichen Intentionen hat, um es mal so auszudrücken. Und das geht natürlich unter macOS 10 auch. Wobei da vielleicht ganz spaßig ist, wir hatten beim letzten Chaos Communication Congress, beim 21C3 in Berlin, der übrigens jedes Jahr stattfindet. Der nächste wird im Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr, der 22C3 in Berlin.
Diesmal 4 Tage statt 3.
Ja, genau.
Also bis zum 30. einschließlich.
Ja, aufgrund der allgemeinen Begeisterung einen Tag länger?
Ja, es war einfach zu voll. Es gab zu viele Vortragende, es ging ein bisschen in die Nacht rein.
Ja, ich habe auch ein paar Sachen verpasst, weil so viel parallel gelaufen
genau,
ist.
Genau, so es gab viel zu viel parallel Content. Und das ist jetzt ein bisschen weniger parallel, in einem Saal weniger. Ich glaube 3 statt 4.
Ja.
Oder zumindest 3 große statt 4. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher über die Einzelheiten. Mhm. Und wie gesagt, einen Tag länger.
Mhm. Größere Hörsäle sind gut, weil gerade die Session, wo macOS 10 Hacks, die es so beim 21C3 gab, war komplett voll. Da hatten sie dann am Schluss, glaube ich, Leute abweisen müssen, weil der Saal einfach rammelvoll war. Und da hatten sie so einen macOS 10 Trojaner, in Anführungsstrichen, oder Wurm hat er es dann sogar genannt, weil er da eine tolle SMTP-Engine eingebaut hatte. Super. Das hatte er dann groß irgendwie vorgeführt, war in Wahrheit aber nur so eine klassische Geschichte, dass ich einfach ein Programm habe mit einem Icon von einem PDF. Super. Hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass Apple das auch macht, und zwar schon vorher gemacht hat. Das fand ich einfach irre. Und zwar die README-Dokumente, also die Bitte-Lesen-Dokumente von iWork, sind in Wahrheit, ja, quasi Trojaner, um es mal so auszudrücken. Und zwar ist Apple hängen.
Trojaner im nicht schädlichen Sinne.
Ja, im nicht schädlichen
Sinne. Wir wollen niemandem Angst machen. Also
ja, es ist ein Feature. Es ist sogar ein richtig schönes Feature, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, man kann ja Textdokumente eigentlich nicht lokalisieren. Ein Textdokument macht man auf und dann ist Inhalt da. So. Ja. Und was Apple gemacht hat, sie haben ein Icon, das sieht aus wie ein normales Textdokument. Ich glaube, RTF oder PDF ist es. Und wenn ich darauf einen Doppelklick mache, dann erscheint auf meinem Bildschirm, dann öffnet sich dieses Textdokument ganz normal in TextEdit und zeigt mir den Inhalt an. Aber der Inhalt ist passend, je nachdem, mit welcher Sprache ich gerade arbeite. Sie haben also es geschafft, eine Lokalisierung zu machen von diesem README, indem Sie ja so eine Konstruktion gemacht haben, dass in Wahrheit ein Programm startet, schaut, welche Sprache habe ich in diesem System und dann entsprechend das richtige RTF aufmacht. In diesem .app-Paket, was es in Wahrheit ist, sind nämlich alle möglichen Textdokumente drin in den verschiedenen Sprachen und ja, ich bekomme dann das passende ausgeliefert. Also es ist auch nochmal eine richtig schöne, coole Funktion für diesen Mechanismus. Also ja, eigentlich ein schönes Feature. Ja, vielleicht sollte man vielleicht noch was erzählen, was weniger Angst macht. Ne?
Ja, so. Das macht ja eigentlich keine Angst.
Wieso Angst? Ne? Na gut, wenn nicht, dann habe ich noch mehr. Also dann vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln nochmal, so ein bisschen, um hier die Präsenz rauszunehmen.
Wir können auch noch einen Song spielen.
Oder einen Song, ja.
Wollen wir einen Song spielen? Spielen wir einen Song.
Ja, spielen wir einen Song.
Willkommen zurück im letzten Teil von Def Radio. Unser Thema ist macOS 10 Hacks. Und Michael erzählt uns jetzt was über... ich stehe schon wieder auf dem Schlauch.
Ja.
Mit was wolltest du... Wir wollten nicht bashen.
Ja, genau. Da bemühen wir uns jetzt stark drum.
Aber wir haben die ganzen Nicht-Bash-Sachen schon am Anfang vertan.
Ja, genau. Also wir hatten im Rahmen von unserem Chaos-Seminar sehr viele Sachen, sehr viele unterhaltsame Sachen gezeigt, die sich aber vielleicht nicht unbedingt so eignen für den Podcast.
Nein, unser also, Chaos-Seminar gibt es als Video unter archiv.ulm.cc.de /Chaos-Seminar/ 08/2005 irgendwas mit macOS X-Hacks
ja.
Und da drin dann. Aber noch ist es nicht online, ja. Aber es kommt demnächst.
Ja, es liegt hier auf meinem Notebook noch und wartet drauf, Kompromiss zu werden. ja, also ich erzähle noch ein bisschen spaßige Sachen, die wir entdeckt haben in macOS 10, wo man vielleicht nicht unbedingt denkt, dass es so in der Form drin ist. Wir hatten uns dann beim Chaos-Seminar nämlich unter anderem die Krypto-Ecken, hatte ich das da genannt, angeschaut. Also ja, kleine Ecken und Enden in macOS 10, wo man diverse kryptografische Protokolle finden kann, was da so gemacht wird. Das fängt an, ja, ganz, ganz in Anführungsstrichen trivial, wie jedes Unix-System das hat. Die klassischen Tools, OpenSSH, OpenSSL ist inzwischen, glaube ich, so gut wie überall drin. Dann geht es über applikationseigene Lösungen, zum Beispiel iTunes hat meines Wissens eine eigene Kryptolösung, um im ITMS, im iTunes Music Store, verschlüsselte Musik runterladen zu können. Das benutzt, glaube ich, ganz eigene Bibliotheken. Und dann gibt es die CDSA, das ist die große Krypto-Infrastruktur in macOS 10. Ist wohl dem Vernehmen nach ein Standard, dem sich die Open Group angenommen hat. Und über diese CDSA-Schnittstellen bietet Apple diverse Implementierungen von ja, den klassischen Krypto-Algorithmen an. Es wird die Keychain darüber implementiert, die im System dazu da ist, dass Programme eine zentrale Anlaufstelle haben, um Passwörter sicher zu speichern, damit nicht jeder Entwickler von Programmen selber die Passwörter, die er braucht, irgendwo als blankes Textfile auf die Platte schreibt. Und es gibt die Card-Services, die sind ganz spaßig, die kennt auch so gut wie niemand. macOS 10 hat seit, ich glaube, macOS 10.2 schon Unterstützung für ja, Chipkartensysteme. Und zwar im Speziellen ist es drin in macOS 10, um den amerikanischen Federal Markets, Government Markets zu bedienen. Das heißt, das ist speziell dazu da, dass beispielsweise ja, im nicht Department of Defense oder irgendwelchen Militärsachen Leute sich mit ihren Standard-ID-Karten einloggen können, die sie da bekommen. Da kann man auch ja, reinschauen in die entsprechenden Ressourcen, die diese Cardinals mitbringen. Und da kann man als kleine Überraschung lustige, witzige Icons sehen von diversen Standardanwendungen. Beispielsweise sind da US Coast Guard Symbole drin, da sind Department of Defense Symbole drin, da sind, keine Ahnung, US Marines Icons drin, etc.
Gehört das Zeug eigentlich mir, wenn ich das gekauft habe?
Ich weiß es nicht, ob du da eine Lizenz hast, um das zu benutzen. Also es ist zumindest auf einem Mac OS X-System mit installiert.
Man kann zum Beispiel seine Homepage damit verschönern.
Ich glaube nicht, dass du das wirklich solltest. Aber im Prinzip drauf ist es. Also, Tja, das fanden wir doch recht.
Eine Homepage mit Symlinks auf diese Files.
Stimmt, theoretisch. Ja?
Keine Ahnung, ich weiß. Vermutlich eher nicht.
Ja, also es lohnt sich mal, diesen Slash-System, dieses Verzeichnis zu durchforsten nach, ja, potenziellem Spaß. Nach Spaßpotenzial. Da ist durchaus auch mal was versteckt, was irgendwie für Erheiterung sorgen kann. Ja, was hatten wir sonst noch? Krypto-Ecken. Ja, es kam mal einen bekannten, ja bekannt, also ging ziemlich durch die Presse damals, ein Fehler in Mac OS X, wobei Fehler ist übertrieben, das ist Unachtsamkeit eigentlich. Da wurden Passwörter nicht richtig aus dem virtuellen Speicher rausgepurcht und hatte dann den Effekt, dass Leute mit Administratorrechten, also das geht nur, wenn man ohnehin schon root ist auf dem Rechner, dass diese Leute dann den kompletten Arbeitsspeicher durchsuchen konnten, den Virtual Memory durchsuchen konnten und da dann Passwörter im Klartext gefunden haben.
Geht das eigentlich immer noch? Oder?
Ich habe es getestet unter Mac OS X.4. Ich habe bei mir die verschlüsselten, diese Funktion, dass man den virtuellen Speicher verschlüsseln kann, nicht aktiviert, weil das ziemlich auf die Performance drauf drückt.
Ja.
Und habe dann versucht, es so zu machen, wie das damals publiziert worden ist, mit diesem Durchforsten des virtuellen Speichers, und es ging nicht. Also ich nehme an, dass Apple sowohl dieses Purging implementiert hat, dass Passwörter einfach nicht im Arbeitsspeicher, im virtuellen Speicher abgelegt werden sollen, dass sie sowohl das implementiert haben, als auch dieses verschlüsselte Virtual Memory, dass sie sowohl als auch gemacht haben. Also es ging zumindest bei mir nicht mehr. Ich habe das gemacht, es ging unter 10.3, da habe ich es auch verifiziert, dass es so funktioniert hat. Unter 10.4 hat es bei mir bei einem Test nicht funktioniert. Ja, der Vollständigkeit halber, es gibt auch dann als letztes, was ich hier auf meinen Slides noch draufstehen habe, die ich auch beim Chaos Thema benutzt habe, da steht noch File Vault. Das ist eine Verschlüsselung auf Filesystemebene, wobei das ein bisschen schon getrickst ist, denn es ist eigentlich eine Verschlüsselung auf Disk-Image-Ebene. Da wird das eigene Home-Verzeichnis, also der Bereich, in dem ich meine User-Daten habe, auf dem Filesystem ersetzt durch ein Disk-Image, und dieses Disk-Image ist komplett verschlüsselt.
Das Disk-Image wird dann quasi gemountet, oder?
Richtig, also er mountet das Disk-Image auf diesen Mountpoint slash users slash und dann mein Username. Ja. Da wird das Disk-Image reingemountet und das ist komplett verschlüsselt auf Disk-Ebene, auf ja, Disk-Image-Ebene. Das ist ganz, ganz nett, gerade für Leute wie mich, die mit dem Notebook unterwegs sind. Gut, okay, ja, wenn ich das Notebook verliere, ja, tragisch genug. Und da kann man dann das Hauptverzeichnis komplett verschlüsselt halten. Ganz interessant. Oder man kann, was vielleicht im Alltag praktikabler ist, wenn man nicht das ganze Home-Verzeichnis verschlüsselt haben möchte, auch ganz normale Disk-Images anlegen, die vielleicht nur 10 MB groß sind, die dann auf einen USB-Stick passen und dann da sensible Daten reinpacken. Das ist zum Beispiel auch eine nette Option. Ja, solche Bugs wie dieses Virtual Memory-Zeugs gab es durchaus schon ein paar Mal. Also es ist auch Mac OS X ist nicht gefeit vor Bugs, wie in jedem System. Da gab es dann zum Beispiel manipulierbare Playlists oder File-Server, die ja, mehr erlauben, als sie erlauben sollten. Dagegen ist Mac OS X auch nicht gefeit.
Ja, wenn euch das interessiert, was es da so gab, dann lest doch einfach mal die Security-Updates durch. Die gibt es bei Apple auf der Homepage, nicht wahr?
Ja, da machen wir dann auch einen Link auf die DevRadio Homepage zu. Das ist eine Tech-Note, wo schön aufgelistet sind, was dann so gefixt worden ist in den letzten paar Patches. Das genau. Ist ganz spaßig.
Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder um. Unsere Sendezeit ist ja, fast vorbei. Wir wollen noch einen Song spielen und Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Nein, nein. Gut. Also, wenn ihr mit uns darüber reden wollt, dann kommt doch einfach zum Montagstreff.
Stimmt,
Infos ja. auf der Homepage ulm.cc.de. Also, das treffen wir uns in der Uni, in einem Raum, der heißt Café Einstein, bestellen da Pizza und reden so ein bisschen über das, was so die Woche passiert ist. ja, falls ihr Anregungen habt zur Sendung, schreibt die entweder per E-Mail an radio@ulmcc.de oder in unser Gästebuch. Falls ihr unseren Podcast gehört habt und ihn irgendwie gut fandet, schreibt doch einfach auch in unser Gästebuch. Wir freuen uns über jeden Eintrag. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Bis in 2 Wochen dann wieder. Da gibt es die Def Radio Sendung mit dem Titel Freaks. Es wird sehr spaßig, sehr spannend. An dem Termin nichts vornehmen. Wir haben tolle Musik und wir haben auch einen ziemlich tollen Inhalt. Ja, so viel.
Genau.
Kann ich schon mal verraten. Und tschüss.
Ciao.